herzlich willkommen zur 33. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handball-Rekordmeister THW Kiel, blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind normalerweise mein Kollege Tammo Schwarz und ich, Jan-Philipp Wodke. Doch da Tammo im Urlaub weilt, habe ich mir heute Verstärkung besorgt. Zum einen Niklas Schomburg, ehemaliger THW-Reporter und jetzt Mr. Podcast der Kieler Nachrichten. Moin, Niklas.
Ja, moin.
Und Sascha Klahn, mein Reisebegleiter im Trainingslager und Fotograf. Oh, servus und hallo, Sascha.
Ja, servus, moin.
Mr. Podcast kommt kurz hinter Radiogesicht, das weißt du, ne? Das ist, musst du aufpassen mit sowas.
Wir vergraulen Niklas heute ziemlich schnell, glaube ich. Aber Niklas wird sicherlich die ein oder andere Anmerkung zum THW aus der Entfernung, aus seinem gemütlichen August, sagen wir mal so, mit einbringen. Niklas, wie hast du dich denn auf Österreich vorbereitet? Hast du Terminator-Filme geguckt oder hast du Junior geguckt mit Arnold Schwarzenegger, um heute mitsprechen zu können?
Ich mag Actionfilme, ne? Nee, das war eher oberbayerisch jetzt, ne? Also ich will da auch niemanden vergraulen mit Dialekten, die ich nicht sprechen kann. Nee, alles gut, ich habe das schön, wie du sagst, ganz entspannt aus der Ferne verfolgt, was ja eigentlich auch mal schön ist, das komplette Kontrastprogramm zu euch sozusagen. Man versucht sich ja so ein bisschen Bild zu machen, ein bisschen über das, was ihr da geliefert habt, so ein bisschen Einblicke zu bekommen. Was mir aufgefallen ist, ist so, dass der einhellige Tenor ist, so wie super das alles war irgendwie, ne? Super Zusammenhalt, alle ziehen super mit, super Stimmung, super Intensität, alles noch viel supererer als in den letzten Jahren. Definitiv. Und da freut man sich drüber und gleichzeitig denkt man als Außenstehender immer so, ist das jetzt nur Rhetorik oder war das tatsächlich so?
Das ist sicherlich eine berechtigte Frage. Wir haben ja auch ein bisschen dazu geneigt, glaube ich, in den letzten Wochen, das sehr positiv zu befinden. Ob das jetzt eine THW Kiel eigene Sache ist oder im Vergleich zur Konkurrenz, ist natürlich schwer zu sagen. Die Konkurrenz hat ja gewaltig aufgerüstet. Der THW hing letztes Jahr hinten dran. Dementsprechend ist es vielleicht auch so eine Frage dessen, dass man sich so ein eigenes Wohlfühlklima schafft. Aber es war, glaube ich, Sascha, korrigiere mich, wir haben, glaube ich, eine relativ harmonische Woche mit dem THW Kiel gehabt, oder?
Das ist das Wort, was ich jetzt auch benutzt hätte. Also der Eindruck war einfach, dass die wirklich gut miteinander auskommen. Vielleicht kann man sogar sagen, dass die Jungs und das Umfeld alle natürlich mit der vergangenen Saison nicht zufrieden waren. Sie machten den Eindruck, als ob sie sich zumindest hinterfragt haben, das so nicht auf sich sitzen lassen wollen und dass die jetzt wirklich, und das ist eigentlich auch das Schöne, mit klarem Kopf und frischen Gedanken jetzt in die neue Saison starten und das einfach besser machen wollen.
Und es war tatsächlich so eine Stimmung zwischen angespannter Galligkeit und doch eine Brise Humor zwischendrin. Also es war ein guter Kontrast und man merkt aber, es war Arbeitswilligkeit und Bock da, ne?
Ich hatte das Gefühl, das war eine große Klassenfahrt. Also die hatten wirklich Bock, die hatten viel Spaß miteinander. Das war irgendwie schön zu sehen und ich fand die Stimmung sehr, sehr gelöst.
Klingt erstmal gut.
Vielleicht blicken wir einfach mal so ein bisschen in Richtung Trainingslager.
Zebra-Formcheck.
Auch ein Trainingslager hat ja immer so gewisse Spielaspekte. In diesem Fall legt der THW ja dieses Jahr sehr viel Wert auf Handball, weil die Grundlagen in der Ausdauer schon vorab geschaffen worden sind, sprich mit individuellen Trainingsplänen der Spieler. Wurde diesmal tatsächlich rund ums Trainingslager und im Trainingslager gleich dreimal Wettkampf gespielt gegen Gegner, die sich so nach und nach vielleicht in der Qualität gesteigert haben. Das ging los. Wir waren vorher am Bodensee, bevor wir nach Graz gefahren sind, mit einem Spiel gegen den österreichischen Vizemeister Hart. Der wurde mit 39-33 besiegt. Dann gab es ein Finalspiel gegen den TBV Lemgo Lippe, das mit sehr hoher Intensität und vielleicht auch einer kleinen Spur mehr Härte als in einem Freundschaftsspiel geführt wurde. Da hat sich der THW nachher mit 35-34 durchgesetzt. Und dann gab es den Test in Graz selbst beim 33-32 gegen den slowenischen Doublesieger Slovan Ljubljana, der letztlich so ein bisschen in den Schatten geriet, weil sich Emil Madsen in diesem Spiel verletzt hat. Nichtsdestotrotz hat der THW, glaube ich, da auch über weite Strecken Form gezeigt. ja, was strahlt davon nach Kiel ab? Wirkt das erstmal so enge Kisten, THW noch nicht so richtig in Form oder?
Weiß ich nicht. Also Lemgo musst du erstmal schlagen, vor allen Dingen, wenn es so heiß hergeht, ne? Also das ist ja einfach auch die Entwicklung in den letzten Jahren. Die Breite ist ja einfach deutlich stärker geworden. So, und das ist okay. Ich weiß jetzt nicht, wie man Ljubljana einschätzt tatsächlich. Slowenien hat man ja eigentlich immer nur so mit Celje in Verbindung. Da kann ich jetzt schlecht sagen, von mir aus der Außenperspektive sozusagen. Was aber, glaube ich, schon durchscheint, ist halt dieses, was wir in den letzten Jahren ja öfter hatten. Es läuft echt gut und es kann gut laufen und die Mannschaft hat ohne Frage Qualität. Aber das kann natürlich auch schnell irgendwie nach hinten losgehen, ne? Also es ist ja alles, hat man das Gefühl, so ein bisschen auf Kante genäht. Und es ist so, wie Domagoj Duvnjak jetzt ja im Interview auch gesagt hat, es darf halt nicht allzu viel passieren. Und wenn du dann sowas hast wie Madsen, vor allen Dingen gerade auf der Halbrechtsposition, ich glaube, das war wirklich so ein Schreckmoment, der beim Lesen oder Gucken oder wie auch immer hier vielen in die Glieder gefahren ist, weil das ein ganz neuralgischer Punkt ist, ne? Du kannst ja da jetzt nicht schon wieder Harry da irgendwie die Saison alleine machen lassen, vor allen Dingen, weil er jetzt ja selbst aus einer langen Verletzungspause kommt. Also ja, es darf nicht viel passieren. Also so Verletzungen sind ein Thema, ne?
Absolut, und das, vielleicht sind es ja auch, in diesem Fall war es nun ein Unfall, würde ich mal behaupten, ja. Aber Erik Johansson und Emil Madsen haben letztes Jahr eben halt über Gebühr viel gespielt, dadurch, dass Nikola Bilic und Harald Reinkrind eben halt lange ausfielen. Dementsprechend war die Belastung extrem hoch. Jetzt kommen die wieder. Man hofft eigentlich auf verteiltere Spielanteile. Mhm. Und jetzt brechen erstmal in der Vorbereitung mit Erik Johansson und Emil Madsen zwei, so wie Philipp Liecher sie betitelte, Lebensversicherung für den THW weg. Und das ist sicherlich das, was auch Duvnjak meinte. Wir können uns qualitativ hochwertige Ausfälle, glaube ich, nicht leisten, ja. Wenn wir auch nur ansatzweise die Ziele, die wir vielleicht ausgeben werden, noch sind die nicht so klar formuliert, aber verfolgen wollen.
Ja, und ich glaube, du musst aufpassen, dass es nicht zu viele Baustellen werden. Also was heißt, du musst aufpassen, am Ende kannst du sowas nicht verhindern. Aber das ist, glaube ich, die Gefahr, dass es zu viele Baustellen werden, weil du, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Vorgriff schon, aber weil du hast auf der Kreisläuferposition einfach auch so eine ganz neue Konstellation, wo man erstmal gucken muss, wie es ist, ne, mit zwei Neuzugängen, was auch dann im Mittelblock und der Abwehr ganz wichtig wird. Und bei Johansson, ja, hat man vielleicht sogar mehr Sorgen als bei Madsen jetzt, weil so eine Reizung, was er da hat im Knie, das ist ja so undifferenziert, ne, so abstrakt, also da immer viel Unsicherheit dabei, wie lange dauert das jetzt wirklich und ja auch für ihn selbst viel Unsicherheit, wie sehr kann ich meinem Körper da vertrauen, wie weit bin ich, manchmal ist es ja dann auch so, dass man denkt, man ist schon weiter, dann tritt es wieder auf, ich glaube bei ihm ist es, wenn er springt, hauptsächlich das Problem, ne?
Genau, also sobald er ernsthafter belastet oder handballspezifischer belastet, ich glaube, das ist auch so eine gewisse Unsicherheit. Sie testen immer mal wieder an. Es war so im Trainingslager, ne? Dass sie immer mal so ein bisschen getestet haben, wie geht's, was können wir machen, was können wir nicht machen. Und sobald der Körper dann eben halt reagiert, muss wieder vielleicht ein bisschen die Handbremse angezogen werden. Und sie sind da so ein bisschen zwischen Baum und Borke gefühlt. Mhm. Hoffen, dass das alles zum Saisonstart klappen wird. Aber ich glaube, letztlich ist es eben halt so eine Sache, die, wenn es gut läuft, diese Woche weg ist und man kann wieder voll ins Training einsteigen, kann sich aber auch bestimmt noch zwei Wochen ziehen. Und dann wird die Vorbereitungszeit für Erik Johansson auch sicherlich etwas knapper. Aber diesen Punkt, Emil Madsen, du warst da relativ nah dran, Sascha. Du warst auch danach mit in den Katakomben in der Mixed Zone. Das hat schon tief gesessen, kurzfristig, dieser Einschlag, dass Emil Madsen drohte, langfristig auszufallen. Der ist auch nicht ganz unwichtig auf dem Feld, aber ich glaube auch sehr wichtig abseits des Feldes, oder?
Ja, ich glaube, da ging bei vielen das Kopfkarussell an und umso größer war am nächsten Tag die Erleichterung, als er aus dem MRT kam und die Verletzung dann nicht so schwerwiegend war, wie zunächst befürchtet. Und ohne Zweifel, Emil war einer der Spaßmacher im Team, hat unheimlich viel gute Laune verbreitet, hat auch viel über sich ergehen lassen müssen, wenn die Mitspieler Scherze über ihn gemacht haben, aber der tut dieser Mannschaft so sehr gut und diese dänische Art, wenn wir jetzt international schauen, ganz verkehrt kann das ja nicht sein, die spielen ja einfach wahnsinnig erfolgreich und das tut auch dem THW gut und auf den verzichten zu müssen, das wäre, glaube ich, eine Katastrophe.
Trotzdem hat man auch immer, also trotz dieser guten Laune, finde ich, hat man bei ihm auch immer das Gefühl, der ist immer richtig genervt, wenn sie verlieren, ne? Und wenn irgendwas nicht so geklappt hat. Also der nimmt sich das auch richtig zu Herzen, ne?
Das tut er und der will überall gewinnen und ja. Er ist auch der beste Fußballspieler. Das
nicht nur der beste Fußballspieler, sondern auch seiner Meinung zumindest.
Ja, ja, der beste Zocker und,
und der beste Tischtennisspieler, obwohl er ab und zu mal verliert.
Ja, aber das. Das zählt dann ja nicht so.
Einzig Handball, da hat er gesagt, da hat er noch Luft nach oben. Also das ist tatsächlich, das ist so ein bisschen seine Sache, an der er arbeiten muss. Aber er sagt auch, und dann, das ist das Wohlfühlgefühl, was er schon hat, Hygge ist eben halt ganz wichtig in Dänemark. Also, und manchmal ist es auch gut, wenn man nur einmal pro Tag trainiert und am Rest des Tages Spaß hat. Aber dann muss ich mal auch gut trainiert werden. Und was Sascha, glaube ich, auch feststellte, sobald irgendwie eine neue Übung angesagt wird, ist Emil der Erste, der wieder auf der Platte steht.
Wollte ich gerade sagen, Emil ist der Erste, der auf der Platte steht. Emil ist der Vollgas gibt bis zum Ende, der auch in jedem Trainingsspiel voll reingeht und der sich nicht schont. Dass der irgendwann mal auch Verletzungen davon trägt, das ist ja eigentlich vorhersehbar.
Zumindest irgendwie einkalkuliert vielleicht auch, ne? Oder ja, es ist ja immer, da ist es jetzt ja wirklich eine ganz unglückliche Situation einfach, was passiert. Es kann an Belastung liegen, kann natürlich an der Vorbelastung sozusagen liegen, diesem dauerhaften, dass da ein bisschen Ermüdung vielleicht irgendwie drin ist, aber es kann auch einfach passieren, ne? Also egal, wie jetzt die Saison vorher war oder wie auch immer, einfach unglücklich, ne?
Aber umso mehr Spielzeit du hast, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, sich irgendwann zu verletzen.
Ja, ja, absolut.
Auf der Bank beim Nasepopeln wird es wahrscheinlich nicht ganz so schnell passieren.
Nee, aber das ist halt ja ein bisschen das Dilemma, in dem der THW jetzt schon seit etwas längerer Zeit steckt, ne? Dass du einfach dann versuchst, mit deinen absoluten Leistungsträgern über die Runden zu kommen, weil es anders halt noch schwerer möglich ist, was ja immer eine Risikoabwägung ist. Und da gehört dann irgendwann ja nicht nur das Verletzungsrisiko dazu, sondern da gehört finanzielles Risiko dazu, da, ne? Zielsetzung und so weiter. Ganz schwierig, ganz schwierige Situation.
Ja, ja, pausenlos nachschießen wird man nicht können, um irgendwie Verletzungen kompensieren zu können. Dafür ist dann eben halt auch irgendwann das Budget endlich. Es wurde jetzt wieder nachgeschossen mit Lukas Laube dementsprechend, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Aber vielleicht nochmal, um den Formcheck so ein bisschen zu beenden. Jicher hat sehr viel experimentiert in diesen Tagen. Er hat viel an Abwehrsystemen gearbeitet, aber hat auch und da sind wir nochmal bei Emil Madsen, um vielleicht die Wichtigkeit nochmal aufzuzeigen. Emil Madsen wurde von Philipp Jicher in Hart beim Turnier unvermittelt auf die Mitte gestellt. Einfach auch, weil Erik Johansson ja nicht spielen konnte, man auch die Rechtshänder mit Mitte und Halb etwas entlasten musste. Und er hat es tatsächlich probiert, mit Madsen und Reinkind gleichzeitig zu spielen. Das hat gar nicht so schlecht geklappt. In der Phase haben sie zwar auch technische Fehler geleistet, aber man muss ganz ehrlich sagen, Emil Madsen war in dieser Phase, wo Lemgo rankam oder auch jetzt gegen Ljubljana, bevor er sich verletzte, er war der Spieler, der in den entscheidenden Situationen die Verantwortung übernommen hat und sich da auch nie scheut, auch nach dem zweiten oder dritten Fehlwurf wieder in die Entscheidung zu gehen. Und ich glaube, diesen Spieler wird man nicht kompensieren können, wenn es denn so wäre.
Er war der Spieler, um den sich alles gedreht hat, würde ich sagen. Da fragt er natürlich den Falschen, weil ich als Fotograf nicht immer das ganze Spiel betrachte.
Aber du hast sondern sehr close dann.
So in sehr in Ausschnitten und ausgewählte Augenblicke dieses Spiels irgendwie verfolge. Und aber trotzdem war auch mein Eindruck, dass er das zentrale Element in dem Spiel war. Er war derjenige, der Akzente gesetzt hat, der vorangegangen ist und der auch Emotionen ins Spiel gebracht hat. Und ich finde, Emotionen sind super wichtig, gerade auch in dieser Phase, wenn man alle mitreißen muss, damit alle einfach auch mitgehen und vielleicht auch nochmal ein paar Körner mehr rauskitzeln.
Das ist eine interessante Frage, finde ich. Wie verändert sich das, wenn du als Schreiberling, sage ich jetzt mal so, ja eher immer von oben drauf guckst und als Fotograf immer sehr in die einzelne Szene rein, ne? Also wie unterscheidet sich das Bild, was man da bekommt? Also hast du nochmal Einblicke, weil wir sehen ja, so wenn sie jetzt in der Bundesliga oder so in der Halle sind, ja wenig Gesichtsausdrücke, sage ich mal so. Ja. Ist das was du dann genauer mitkriegst?
Also ich glaube von oben, ihr sitzt ja meistens oben, seht ihr dann von links bis rechts außen die ganze Bandbreite und ich sehe dann, je nachdem wo ich gerade hinfokussiere, irgendwie 2-3 Spieler maximal und verfolge vielleicht auch mal einen Spieler, ohne dass ich sehe, wo der Ball ist und dann fällt es schwer, über taktische Kniffe womöglich genau Auskunft zu geben. Ich weiß am Ende, wie das Spiel ausgegangen ist. Zumindest, wer gewonnen hat.
Aber du guckst öfter mal Philipp Biecher ins Gesicht, weil du ihn dann meistens ja auch mal anfokussierst, wenn die Mannschaft im Zurücklaufen ist. Und ich glaube, insgesamt, jetzt haben wir natürlich relativ wenig extrem wichtige Momente gehabt, aber Philipp Biecher zog ja ein sehr zufriedenes Fazit nach dem Trainingslager. Hast du da ein entspannteres Gesichtszüge bei ihm geguckt, wenn du ihn fokussiert hast? Oder?
Ich habe ihn deutlich entspannter als vergangene Saison wahrgenommen. Vielleicht ist der Druck jetzt auch noch nicht so hoch. Trotzdem haben sie natürlich hohe Ziele, das haben sie auch schon immer wieder betont. Das soll zurück in die Champions League gehen und machen wir uns nichts vor. Zurück in die Champions League bedeutet als deutsche Mannschaft, wir visieren das Final Four an und damit gehören wir zu den vier besten Mannschaften der Welt. Und einen dieser Champions-League-Plätze in der Bundesliga zu erreichen, ist schwer genug. Und auf was für einem Niveau wir uns hier bewegen, das wissen wir alle. Und dafür, fand ich aber, sind sie es ausgesprochen positiv gedacht, locker angegangen.
Schlagen wir doch mal das
Reisetagebuch
ein bisschen auf. Es waren inklusive Hart mit dem Trainingslager 10 intensive Tage, die wir hatten, mit vielen Erfahrungen, viel handballspezifischem Training. Ich glaube, Dule hat das, oder Domagoj Dovnjak hat das im Interview ja auch nochmal deutlich gesagt, es war dadurch vielleicht nicht die gefühlte hohe Anstrengung. Körperlich waren die Jungs, glaube ich, trotzdem ganz schön platt, weil extrem hart trainiert worden ist, ne?
Ich fand, die Intensität war sehr, sehr hoch und die Geschwindigkeit war sehr, sehr beeindruckend. Die Geschwindigkeit in so einem Training, wenn halt so eine Mannschaft auf jeweils 7 Spieler aufgeteilt wird, das ist ja eine Geschwindigkeit, die erreichen, die findest du in keinem Bundesliga und auch keinem Champions-League-Spiel, was sie da im Training an den Tag legen. Und genau das ist ja auch das, was erreicht werden sollte. Die sollten eigentlich mit einer so hohen Intensität jetzt schon im Training in diese Sachen reingehen, damit sie nachher im Spiel für jede Situation, für jedes Tempo gewappnet sind.
Dass sich die 60. Minute nachher nicht so anfühlt wie die 60. Minute, sondern vielleicht wie die 33.
Ich habe das Gefühl, dass so langsam dieses Gefühl wiederkommt, dass man auch, sollte man nach 50 Minuten zurückliegen, immer noch davon ausgeht, dieses Spiel gewinnen wir sowieso. So war es früher. Und wenn dieses Gefühl sich wieder einstellt, ich glaube, das wäre natürlich großartig.
Das wäre so ein bisschen das altzitierte THW-Gehen. Ich glaube, das ist das, was dem THW vielleicht so ein bisschen abgegangen ist in der letzten Zeit. Dass eben halt so diese Crunch-Time-Mentalität wieder komplett zum Tragen kommt.
Ja, du hast, glaube ich, auch einfach eine andere Mentalität beim Gegner erzeugt über die Jahre. Also früher war es, glaube ich, so, viele sind hierher gefahren und haben gedacht, hoffentlich werden wir nicht aus der Halle geschossen. Und heute kommen fast alle und sagen, wir wollen hier was holen. So, ne? Ich glaube, das hat sich schon verändert. Das hat sich insgesamt verändert, weil der THW ein bisschen abgefallen ist vielleicht, aber auch, weil einfach die Kluft nicht mehr so groß ist wie früher, weil einfach mehr Mannschaften wirklich zumindest über ein Spiel oder Phasen oder so mitspielen können. Ich glaube, das hat sich schon verändert. Also ich erinnere mich früher vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, wo es mal so eine Serie gab aus anderthalb Jahren oder zwei Jahren nur Heimsiege irgendwie. Ich glaube, da war es Melsung damals, die das erste Mal wieder hier gewonnen haben. Sowas ist ja heute einfach nicht mehr vorstellbar. Und das meine ich jetzt gar nicht böse oder so, sondern das gibt's einfach so nicht mehr. Ne? Der Abstand der Top-Teams oder vielleicht auch eine Zeit lang nur des Top-Teams, nämlich THW zu den anderen, ist einfach nicht mehr so groß. Und da musst du irgendwie wieder hinkommen, dass du, klingt jetzt total blöd, aber dass du den Gegnern wieder Angst machst, ne, wenn sie herkommen.
Ja, ich glaube, Stefan Löfgren hat irgendwann mal gesagt, die Gegner kommen und legen sich automatisch auf den Boden, wenn der Typ einläuft. Also,
ja, aber das ist natürlich auch über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut gewesen. Es ist auch schwer, das dann jetzt wieder aus der Kiste zu holen. Ne? Da muss auch ganz viel irgendwie passieren. Da muss in der Halle, in dem einzelnen Spiel was passieren, da muss über eine Saison Konstanz wirklich reingebracht werden, da muss vielleicht auch so eine Denke in die Mannschaft wieder reinkommen und so, das hängt an vielen Seilen irgendwie, dieses Teil, ne?
Ja, Emotionalität ist natürlich da, glaube ich, ein ganz wesentlicher Faktor. Das hat man letztes Jahr ja immer an 2, 3 Personen überhaupt nur festgemacht, dass die versucht haben, die Halle mitzunehmen. Das waren dann Patrick Wienzek oder Domagoj Duvnjak, die dann irgendwie mit rudernden Armen oder in irgendwelchen Posen das Publikum mitnehmen. Ich hatte das Gefühl im Trainingslager, da war extrem viel Galligkeit wirklich in den Zweikämpfen und dementsprechend auch Emotionen. Und wenn sie diese Emotionen tatsächlich, die sie dem anderen, um das jetzt mal brutal zu sagen, auf die Nase zu hauen, egal ob das Freund oder Feind ist, um den Zweikampf zu gewinnen, da war schon sehr viel positiver Konkurrenzkampf dabei. Ich finde, sie haben ausgestrahlt, unbedingt gewinnen zu wollen.
Den Eindruck habe ich auch. Es wird jetzt spannend zu sehen, wenn sie in die Saison starten und es tatsächlich um was geht, ob der Kopf dann genauso frei ist. Und wenn ja, dann bin ich ziemlich zuversichtlich gestimmt, dass das eine richtig gute Saison werden kann. Und ich finde, dass so ein bisschen der alte Geist wieder zurückkehrt. Also das war mein Eindruck im Trainingslager.
Der wird natürlich auch gleichzeitig den Neuzugängen womöglich mit implantiert. Oder aber, Umkehrschluss, die Neuzugänge tragen dazu bei, dass diese Stimmung wieder aufkommt. Vielleicht waren ja auch viele Sachen in den letzten Jahren etwas eingefahren, weil die Truppe in Anführungsstrichen zu sehr in Automatismen und Mechanismen gelebt hat. Wir haben jetzt wirklich eine Handvoll wesentlicher Neuzugänge fast dabei. Eine Handvoll ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber letztlich kommt mit Gonzalo Pérez de Vargas einer der besten Torhüter der Welt. Und mit Lukas Laube und auch Veron Hacinovic kommen zwei junge Kreisläufer, die sicherlich erstmal am THW wachsen müssen, aber eben halt auch eine ganz zentrale Rolle bekleiden werden müssen. Hast du den Eindruck, dass die drei sich nicht nur integrieren wollen, sondern vielleicht auch der Mannschaft was Neues aufstülpen können?
Ich fand es gerade bei Gonzalo Pérez de Vargas sehr, sehr beeindruckend, dass er sofort präsent war und das, obwohl er eigentlich verletzt ist und in keinem Mannschaftstraining teilgenommen hat, am Rand seine Übungen absolviert hat. Nichtsdestotrotz strahlte er den Erfolg förmlich aus und das ist auch jemand, an dem sich so eine Mannschaft aufrichten kann, an dem sie oder der eine Mannschaft mitzieht. Er hat auch in der Vergangenheit immer wieder durchaus emotional gespielt. Der weiß, was er kann, aber alle anderen wissen auch, was er kann, was er schon gewonnen hat. Und der ist gleichermaßen Vorbild wie, glaube ich, ein großartiger Mannschaftsspieler.
Du sprichst gerade schon die Vorbildfunktion an. Dazu gehört ja auch einiges abseits des Handballs. Und du hast mit Gonchi, ich muss immer aufpassen, ich neige dazu, ihn noch Gonzo zu nennen. Das mag er gar nicht. Außerdem weiß er gar nicht, was Gonzo ist. Wir haben ihm dann mal gezeigt, wer Gonzo ist. Mit dem hat er auch wenig Ähnlichkeit. Du hast ihn schon mal ein bisschen näher kennengelernt. Der Spieler ist hochprofessionell, oder? In jeglicher Fasson seines Wirken und Tuns. Der hat sich extrem gut vorbereitet auf Kiel, glaube ich.
Ja, er spricht schon erstaunlich gut Deutsch. Und der ist vom ersten Tag an hier gefühlt angekommen. Und ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreibt, aber als ob er schon immer dabei gewesen wäre in diesem Team. Ich finde, der ist, nochmal, er trainiert nicht mit der Mannschaft zusammen, er ist in der Halle, er macht seine eigenen Übungen, während die Mannschaft taktische Sachen auf dem Feld macht, läuft er mit dem Physiotherapeuten seine Runden in der Halle oder macht Kraftübungen und hin und wieder auch mal schon ein bisschen Training mit dem Ball im direkten Zusammenspiel mit dem Torwarttrainer oder einem Physio und trotzdem ist er so präsent. Das, ich glaube, das macht auch was mit der Mannschaft, wenn so jemand kommt und einfach da ist. Der gibt Sicherheit.
Trotzdem ist natürlich die Situation maximal unglücklich, ne? Also, dass er jetzt halt nicht sofort auch auf dem Feld diese Impulse geben kann, weil ich weiß jetzt nicht, was ungefähr angepeilt ist, November, irgendwie sowas in der Art.
Das ist, glaube ich, seine Optimalvorstellung.
Genau, hätte er gerne, ne? Also, ja, sagen wir mal Hinrunde. So irgendwie vielleicht schon vorbei. Und da ist, also super, wenn er das irgendwie hinkriegt, aber ist natürlich auch für ihn persönlich jetzt nicht leicht, dann in eine laufende Saison, in einen laufenden Wettbewerb oder laufende drei Wettbewerbe irgendwie reinzukommen, ne?
Aber er war sehr, sehr engagiert, auch während des Spiels, dass er wirklich an der Bank stand, mit vielen Leuten geredet hat, Hinweise gegeben hat, Tipps gegeben hat und der sicherlich auch beruhigend wirkt auf seine Mitspieler.
Wenn wir dann wieder auf das Siegergehen zurückkehren, der hat das mit Sicherheit. Also der kennt Misserfolg nicht so richtig und vielleicht muss auch das Siegergehen mal wieder von außen so richtig implantiert werden, denn die Seriensieger wie Domagoj Duvnjak oder was weiß ich werden eben halt auch weniger in der Mannschaft.
Ja, spannend. Aber dann haben wir natürlich auch mit Lukas Laube jemanden, der jetzt auf seine Chance hier hofft. Und die ersten Eindrücke sind ja so, als ob er diese Chance auch beim Schopfe packt. Ich glaube, er hat gesagt im Interview, jetzt ist es an der Zeit zu beweisen, dass ich auch zu Recht hier bin. Und der junge Mann hat sich viel vorgenommen und der strahlt auch viel Freude und Spaß aus bei dem, was er da tut.
Ja, da bin ich gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie das wird, wenn ein komplett neu formierter Mittelblock da ist, der ja in riesengroße Fußstapfen tritt. Also nicht nur spielerisch, sondern auch gedanklich, ideell. Ne? Also Patrick Wienzek mit seinem Abschiedsspiel ja jetzt in die Handballrente eingetreten, aber er hat ja den nächsten Job gleich angetreten, den wird auch nicht langweilig jetzt auf der Geschäftsstelle, aber er ist halt nicht mehr dabei. Peke im Moment, der ausfällt, also die müssen sofort in die Bresche springen, ne? Und das muss halt sofort funktionieren, weil da ist natürlich eine ganz wichtige Position, vor allen Dingen in der Abwehr, dass das funktionieren muss, weil sich daran natürlich auch die gesamte Abwehr dann irgendwie orientiert, ne? Wie der Mittelblock vorgibt, wie da verschoben wird, wie übergeben wird und so weiter. Das jetzt in der Vorbereitung hinzukriegen, ist eine Aufgabe. Also ich finde es einfach interessant. Es ist nicht so, dass ich denen das nicht zutraue, aber es ist, Nacinovic weiß ja auch, worum es geht. Also ich meine, der ist auch schon international gestählt, ne? Hat dem THW noch im Final Four nochmal schön einen mitgegeben. Kurz zu Ende sagt ja auch schön, das war richtig spaßig oder sowas in der Art, ne? Also der kommt aus Nantes, da wird auch Handball auf höchstem Niveau gespielt. Also da
Montpellier.
Montpellier, Gott, oh Gott, guck mal, bin ich schon zu weit
Nord weg. Nantes ist Champions.
Bin ich schon zu weit weg. Nantes ist eins hoch, ne? Aus Montpellier, genau. Jedenfalls so, dass er natürlich auch, also dass ihm das absolut zuzutrauen ist, aber einfach diese Konstellation mit ganz neu wirklich entscheidend wird. Und dann bin ich gespannt, wie sehr der Spaß noch da ist, wenn das halt 2, 3, 4 Spiele schwierig wird, vielleicht ein bisschen in die Hose geht. Also mit dem Supercup mit den Füchsen hast du natürlich gleich das höchste Kaliber irgendwie als Gegner da.
Da wird man gewogen und
also, ja, genau. Das wird wirklich dann der letzte richtige Härtetest, also auch wenn es da einen Titel zu gewinnen gibt, aber für mich auch der letzte richtige Härtetest. Umso wichtiger finde ich, auch wenn es erstmal vom Reisen her ein bisschen komisch ist, dieses Turnier in Doboj. Gar nicht verkehrt, weil es wirklich so, um sich Wettkampfhärte zu holen, ne, in der bosnischen Halle ist wahrscheinlich auch so ein kleiner Hexenkessel, 38 Grad da irgendwie.
Auch schon außen des Hexenkessel und zumindest ein Sauna angesagt.
Ja, also, genau.
Domagoj Duvnjak prognostizierte für nächste Woche knapp 40 Grad.
Ja, herrlich.
Da wird schon Schwitzen ohne Bewegung angesagt sein und wenn man sich dann bewegt, dann geht es ans
Substanzielle. Also das ist wichtig, auch wenn da natürlich der richtig große Gegner womöglich erst in diesem Platzierungsspiel wartet, aber du steigerst dich halt vorher. Ne? Du hast da mit dem Gastgeber, da wird die Hürde brennen, dann hast du Gummersbach.
Genau.
Als zweiten Gruppengegner, das ist auch schon ein echtes Kaliber und da kann ich mir vorstellen, dass das so ein Lemgo Ding wird, also dass da auch das heiß hergehen wird, nicht nur wegen der Temperaturen, sondern dass einfach Bundesliga-Konkurrenten, die beide sich selbst auch beweisen müssen, wo sie stehen in der Vorbereitung und dann, weiß ich nicht, je nachdem wie viel da du wirst, vielleicht dann Veszprém zum Abschluss oder so.
Dann weiß man, was die Stunde geschlagen
genau,
hat.
Genau, und das dann in Verbindung mit dem Supercup ist, glaube ich, unglaublich wichtig, um so die Wettkampfhärte sich zu erarbeiten.
Genau, aber so war ja auch die Chronologie der Vorbereitung. Man hat hier wirklich klein angefangen mit Dänischen Hagen, hat sich dann
Stralsund
etwas nach oben. Ja, ja, Dänischen Hagen ist natürlich hier in der Umgebung und gerade für Niklas der Nabel der Welt.
Ja, ja,
zwar nicht vielleicht unbedingt im Handball,
ja,
aber vielleicht ja im Fußball.
Ja, ja.
Nein, aber es wurde sukzessive die Stärke der Gegner gesteigert und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee. Gerade wenn wir dann wieder auf Nacinovic und Laube zurückkommen,
ja,
das muss eben halt langsam wachsen. Die Gegner werden schneller, robuster und also ich war tief beeindruckt jetzt im Trainingslager, muss ganz ehrlich sagen. Philipp Biech hat da sehr viel durchgewechselt, hat wirklich jeden mit jedem ausprobiert. In der 6-0 funktionierte das schon sehr gut gegen den Positionsangriff. Lukas Laube hat mit Recht, und das zeigen ja auch die Anzahl der Gegentore, die sie kassiert haben, wobei man das ja auch immer in Relation setzen muss zu den gespielten Angriffen. Im Rückzug waren sie noch nicht immer ganz so gut. Philipp Biecher fordert von den Kreisläufern, dass sie auch mit in die erste und zweite Welle gehen, dass nicht erstmal zur Bank geblickt wird und geguckt wird. Und dann haben sie tatsächlich gegen Ljubljana auch das erstmal eine 3-2-1, respektive 5-1, kam ein bisschen drauf an, wie weit die Halben dann raustreten wollten. Und da hat Verona Cinovic tatsächlich die Rolle, die bis jetzt ja Domagoj Duvnjak ziemlich exklusiv mit Abstrichen Magnus Landin bekleidet haben, auf der 5-1 auf der Spitze gedeckt. Und das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Charme, denn der Junge mit seinen 2,3 Meter hat eine Spannweite, der muss gar nicht so viele kleine Tippelschritte machen. Und der steht da vorne erstmal und muss überwunden werden. Und das ist, glaube ich, nochmal auch eine neue Note, die, oder eine andere 5-1, die der THW mit dem Nacinovic vorne spielen kann.
Sehr dynamisch ist er, ne? Also dafür, dass er 2,3 Meter und weiß nicht, 115 Kilo oder sowas hat.
Muss nicht seine Beine sortieren, wenn er läuft.
Ja, also, das ist schon nicht schlecht.
Das ist gut. Einen kleinen Makel hat er noch, aber das wird auch besser. Deutsch muss er noch ein bisschen nachlegen. Aber ich glaube, er versteht schon relativ viel. So, beim anderen muss der Mut kommen, aber ich glaube, auf dem Handballfeld ist das nicht gerade das ganz große Problem. Und wenn wir auf Lukas Laube gucken, mit dem haben wir uns sehr, sehr lange unterhalten, ich glaube, der kann so ein bisschen vielleicht wie Kai aus der Kiste kommen. Also der THW sagt natürlich, die haben sich schon lange auf dem Zettel und mit Sicherheit scoutet man ja auch andere, aber der Kreisläufer von Stuttgart ist ja nun nicht, sage ich mal, gleich Champions League erprobt. Aber der ist in allen Facetten echt eine Bereicherung. Und damit meine ich nicht nur auch das offensive Kreisläuferspiel, sondern auch von seiner Art und Weise. Das ist ein hochprofessioneller, sehr reflektierter Typ. Glaube ich, einer, der auch der Mannschaft in dieser Hinsicht ein bisschen was geben kann.
Ich glaube, der kann auch überraschen. Und auch wenn er aus Stuttgart kommt mit der Nationalmannschaft der Schweiz, hat er ja schon manche Schlacht geschlagen, war auch bei der Euro im Spiel gegen Frankreich Man of the Match. Das ist kein schlechter und ich glaube, an dem werden wir viel Freude haben und der wird so manch einen hier echt überraschen.
Müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen gucken, was abseits des Handballerischen passiert ist. Ich glaube, auch da haben sich die Zebras in Graz wieder relativ wohl gefühlt. Ne? Das wurde alles tipptopp organisiert. Ich glaube, Didi Peißel war da wieder total in seinem Element mit Heinz. Die haben, glaube ich, wenig Fragen offen gelassen. Und ich glaube, es gab so einen ganz guten Mix für die Spieler zwischen harter Trainingsintensität und doch so ein bisschen mentaler Regeneration, oder?
Ich glaube, das ist ganz angenehm. Der THW ist jetzt zum 7. Mal in Folge in Graz im Trainingslager gewesen. Für viele ist das ja bekanntes Terrain. Das heißt, man muss sich gar nicht neu orientieren. Man weiß, wo was ist. Das nimmt ja auch schon mal ein bisschen Stress. Das Wetter hat mitgespielt. Das war von Urlaubsstimmung möchte ich nicht reden. Aber es war schon sehr, sehr angenehm. Und
nicht zu heiß, aber angenehm, ne?
Ja, und kurze Wege, tolle Möglichkeiten in dem Raiffeisen-Sportpark in Graz und das passt schon. Und die Gastgeber selbst, die Steiermark, ist natürlich auch super glücklich, dass der THW da ist, möchten am liebsten den Vertrag weiter verlängern. Demnächst soll es einen Steiermark-Spieltag in Kiel geben. Wurde uns erzählt.
Wieder bei Arnold Schwarzenegger.
Vielleicht macht Arnold Schwarzenegger ja dann den Münzwurf.
Ja, das wäre doch was. Ein bisschen US-Sport-Flair reinbringen, den Coin-Toss ein bisschen zelebrieren. Sehr schön.
War eine runde Sache, glaube ich, im Endeffekt. So die, wie gesagt, sie waren da nochmal raften. Sowas ist, glaube ich, immer gut für die Teamchemie, dass man irgendwie auch mal.
Ja, man darf nur nicht rückwärts aus dem Boot fallen, wenn man seine Tante in einem anderen Boot entdeckt, ne? Wie Kollege Imre.
Das hat Imre tatsächlich geschafft. Bei Domagoj Duvnjak war das beim Aufstehen etwas schwerwiegender, glaube ich. Der ist nämlich kurz in seiner Befestigung, seiner Lasche hängen geblieben und lag dann, bevor der Rest das Boot verließ, tatsächlich einmal kurz verdaut auf dem Allerwertesten und musste aufpassen, dass das Boot nicht im gleichen Moment über ihn rüber treibt. Aber es ist alles glimpflich gegangen, obwohl steinig war.
Aber da gibt es ja auch schöne Social-Media-Beiträge beim THW selbst, wie die Jungs Andi Wolf aus dem Boot schubsen.
Ja, wer den Schaden hat. Ne?
Genau. Ich glaube aber, dass dieses Rafting keine Symbolkraft hat für die weitere Saison. Nee,
wahrscheinlich nicht.
Ein Neuzugang haben wir noch so ein bisschen unterschlagen, das ist Rasmus Ankermann, der war jetzt gar nicht dabei, zeigt sich aber gerade mit der U19 tatsächlich in guter Performance. Hoffen wir mal, dass der dann schnell irgendwann ins Team findet, um dann vielleicht auch die ihm zugedachte Rolle auszufüllen. Dafür war jetzt Jesse Rover mit, Jesse Dahmke und Johann Rover. Vielleicht sind die beiden zusammen ja auch eine gute Kombination, haben zumindest auf dem Zimmer gemeinsam gewohnt.
JJs. Genau,
aber gerade Johann Rover hat Eindruck hinterlassen im Trainingslager, oder?
Dafür, dass er so spontan da reingerutscht ist, machte der echt eine gute Figur. Hat ja auch ein paar Spielanteile bekommen, nicht viele, aber immerhin, er war dabei und hat sich nicht versteckt und im Training war er auch gut dabei. Also er selbst hat ja auch gesagt, das war für ihn der Wahnsinn und der hat davon richtig profitiert und ich glaube, das ist einer, den sollte man im Auge behalten.
Fahren jetzt auch beide mit nach Doboj? Hm?
Genau, da werden wir bei den
Zebras ohne Ball.
Emil Madsen und Erik Johansson bleiben tatsächlich in der Heimat, um an ihrer Physis zu arbeiten, weil auch nach Doboj nicht der ganze medizinische Staff mitfährt, sondern nur ein oder zwei Physiotherapeuten. Die ärztliche Abteilung bleibt hier. Dementsprechend sind dann Emil Madsen und Erik Johansson hier auch in besseren Händen, genauso wie Henrik Pekler und Gonzalo Perez de Vargas. Henrik Pekler war ja nachgereist ins Trainingslager, um eben halt auch den Teamspirit so ein bisschen mitzuerleben, um einfach mal da zu sein. Die vier werden nächste Woche hier arbeiten und je nachdem oder nach ihrem Heilungsstand gucken, wie weit sie sind. Ich glaube, bei Henrik Pekler und bei Gonzalo Perez de Vargas, wie wir ja schon angesprochen haben, wird das noch etwas dauern und
trotzdem ja bei Pekele auch, scheint ja alles im Soll zu sein, sogar ein bisschen schneller als bei seinem ersten Achillessehnenriss, sagte er ja. Sehr wichtig, dass er da mental gut davor ist, ne? Weil da hatte man ja wirklich ein bisschen Sorge, weil man der ein oder andere es ja vielleicht selbst kennt, wie es ist, wenn du von sowas schon wieder zurückgeworfen wirst und wie er das gesagt hat, ne? Also der hatte irgendwie, die Saison war lang und hart und dann hast du Bock irgendwie in Urlaub zu fahren und hast dann alles irgendwie geplant, bisschen erholen und dann wieder neu angreifen und dann so eine Scheiße. Also das kann ich mir total vorstellen, dass du da erstmal sauer bist auf alles um dich rum irgendwie.
Vor allem, wenn du womöglich nur in traurige Gesichter guckst, weil sich der Rest der Familie womöglich auch auf Urlaub gefreut hat.
Das kann auch sein, ja.
Und Papa sagt, ich mache dann Urlaub in der Reha, zwar zu Hause, aber
Ja, also das ist wirklich, finde ich cool, dass er da offensichtlich auch vom Kopf her gut davor ist, weil das auch eine blöde Situation ist und super schwierig ist. Gerade weil es ja auch, müssen wir auch überlegen, ein Jahr lang diese Hin und Her Diskussion gab, so einer von beiden, Nacinovic kommt, Pekeler oder Winzberg, einer wird gehen, so wer soll bleiben, wer macht es nicht und an dem, der bleibt, sollen dann die anderen wachsen, ne? Oder der halt Nacinovic als Neuzugang und so und jetzt sind am Ende beide raus. Pekeler ist derjenige, der weiterspielen wollte, seine Erfahrung da auch sofort weitergeben wollte, kann das jetzt auch nicht tun, also ja, deswegen finde ich es umso schöner, wenn es wirklich so ist, dass er da gerade vor ist, auch vom Kopf, damit er auch vernünftig dann an der Rückkehr arbeiten kann.
Ja, den Eindruck macht er ganz eindeutig im Gespräch, ne? Ich glaube, er geht da mittlerweile sehr, sehr routiniert mit um, weiß natürlich, was ihm noch bevorbesteht, aber so ein bisschen juckte er schon wieder, zumindest am ganz kleinen Finger, ne?
Also, er will auf jeden Fall wieder angreifen und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Unterkriegen lässt sich der Kerl nicht.
Und ab nächster Woche ist zumindest der Alltag wieder normal, dann ist, oder bis zum Ende dieser Woche, glaube ich, dann ist der Schuh auch wieder auf ebenem Niveau. Die kleinen Stöckelschuhe können dann an den Nagel gehängt werden. Und ich glaube, das ist dann auch im Alltag so einfach ganz angenehm, wenn man weiß, es geht wieder im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, absolut.
Und bald läuft es auch wieder rund.
Ja, das ist. Wir waren jetzt auch ein paar Jahre nochmal in Kiel zwischen Trainingslager und Doboj jetzt Abreise. Da glaube ich, ist auch tatsächlich, wenn wir so in diesem Vorbereitungsplan waren mit Intensität aufbauen und so weiter, glaube ich, dieses ganz kurze Luft holen nochmal vor dem Turnier, wo du ja quasi wie zum Auswärtsspiel letztendlich anreist, das ist nicht diese Trainingslager ich hätte jetzt fast gesagt Trainingslager Romantik, aber ich meinte so dieses Trainingslager Umfeld.
Vielleicht Romantik. Ja. Die mögen sich ja.
Insofern, ich hatte Dule und Familie am Sonntag Richtung Ocean Race, Kiellinie, da nochmal ein bisschen segeln und ein bisschen Stadtspektakel irgendwie gucken, da nochmal wirklich ein bisschen Family Time irgendwie kurz mal runterkommen, bevor dann diese Belastung wieder aufgefahren wird. Und das ist vielleicht ja auch bei den Verletzten dann, klar hast du deinen eigenen Ablauf, aber du guckst natürlich auch, was da passiert, gerade wenn du mit dem Trainingslager bist, natürlich, was die anderen machen und so, bist du da, kommst du vielleicht auch so ein bisschen wieder in so einen Rhythmus, in so einen Vorbereitungsrhythmus, auch wenn natürlich die Reha-Pläne und so anders sind, aber wenn die so dicht wie möglich dran sind, glaube ich, ist das immer das Beste.
Ja, das sagt der Henrik Pekler tatsächlich auch, dass er sich natürlich im Moment mit Gonzalo Pérez de Vargas so ein bisschen, weil die beide eben halt noch nicht im Teamtraining sind, so ein bisschen gegenseitig unterstützen können, weil sie dann gemeinsam im Kraftraum sind. Man ist nicht ganz alleine, man ist zwar nicht Teil des Teams, aber da ist wenigstens jemand vom Team und nicht nur Physios. Und ich glaube, das ist für den Kopf extrem gut, wenn man sich da gegenseitig ein bisschen motivieren kann und sieht, dass Fortschritte kommen. Und das andere, was du gerade eben angesprochen hast, ist, glaube ich, auch gerade, nein, ich möchte da gar nicht Familienväter so in den Vordergrund stellen. Ich glaube, jeder freut sich, wenn er irgendwie nach Hause kommt. Aber ich glaube, nach 10 Tagen ist das gerade bei den Familienvätern oder den THW-Spielern auch nicht ganz unwesentlich, dann mal seine Kinder für 2-3 Tage einmal sehen zu können und nicht immer alles über FaceTime oder über Telefonanrufe bestreiten zu müssen. Ich glaube, das ist auch für die Regeneration nicht ganz unwesentlich, auch wenn sie da vielleicht dann auf Spielplätzen oder was das eh nicht beansprucht werden, aber das ist ja Seelenfrieden.
Andere Belastung,
manchmal sogar anstrengender, aber dann auch unrhythmischer und nicht nach Stundenplan.
Manch einer mag ja sogar behaupten, dass er auf den Auswärtsfahrten oder im Trainingslager länger schlafen kann.
Ja, das Trainingslager als Me-Time. Ja.
Ja, wir haben jetzt gerade schon viel geplaudert. Eine Rubrik darf uns immer nicht fehlen.
Zebra des Monats.
Jetzt sind wir heute 3. Wenn wir Glück oder Pech haben, haben wir sogar 3 Zebras des Monats. Dann schon ein großer Teil der Mannschaft abgedeckt. Aber wir machen das ja nicht, um irgendwie Honig um Bart zu schmieren.
Ich wollte gerade sagen, was kommt jetzt?
Ja, ich habe auch gerade überlegt, was denn. Wir wollen ja irgendwelche gewissen Punkte rausstellen. Niklas, du bist der weitest Entfernteste und gewesen die letzten 10 Tage.
Nee, absolut, stimmt ja.
Wer hat dein Votum?
Ja, man muss seine Entscheidung einleiten mit entschuldigen, denn das uns gleich schon einfängt. Ne?
Okay, also ja. Ich bin völlig unvorbereitet.
Also, ja, nee, das nicht, aber wir sind ja noch nicht in diesem Spielbetrieb, woran ja letztendlich am Ende viel gemessen wird. Ich war natürlich nicht so nah dran wie ihr, habe das nur aus der Ferne verfolgen können. Deswegen finde ich das total schwierig. Gleichzeitig ist für mich einfach so vom Gefühl her vielleicht ein bisschen tatsächlich Rune Dahmke Zebra des Monats. Nicht, weil er jetzt besonders gut trainiert hat im Trainingslager oder so.
Hat er auch. Und hat er auch. Sagen, er ist,
das ist, glaube ich, gut im Shape. Das beruhigt mich sehr. Ich meine eher auf der Ebene außerhalb des Feldes, beziehungsweise eben gerade dieser Schnittpunkt zwischen Feld und außerhalb. Identifikationsfigur seit eh und je, in den THW hineingeboren, durch seinen Vater hier aufgewachsen als Kieler.
Er ist durch seine Mutter gespielt. Hineingeboren.
Das ist natürlich biologisch völlig korrekt. Extrem wichtig mit seiner Attitüde immer, also diese Flugeinlagen, um Bälle zu retten oder wie auch immer, kann auch auf der Rückraummitte spielen, haben wir auch schon gesehen. Also sehr, sehr wichtig, auch mittlerweile durch seine Erfahrung. Und jetzt dann den nächsten Schritt zu gehen nominiert zu werden für das Kapitänstrio als echter Kieler, wenn man das mal so sagen möchte. Und dann noch als frisch gebackener Papa, was an und für sich schon fantastisch ist.
Emotionalen hochwertiger Monat für ihn,
absolut,
oder?
Absolut. Also Vater sein ist toll, kann ich sagen, bin gerade in Elternzeit, ich darf das sagen. Kann aber auch dann, auch wenn die Akkus vielleicht
können
auf andere, wollte ich gerade sagen, es ist schon, ist jetzt nicht mehr so frisch vielleicht, aber genauso ist das und kann Energie freisetzen nochmal, glaube ich, mental, auch wenn die Akkus vielleicht erstmal durch ein paar andere Dinge angezapft werden da zu Hause. Aber insgesamt, glaube ich, ist das einfach für ihn im Moment, hoffe ich, eine tolle Zeit, die er dann in positive Energie auf dem Feld auch ummünzen kann und da vielleicht nochmal mehr vorangeht, als das die letzten Jahre sowieso schon war. Und deswegen habe ich mich für ihn entschieden.
Sicherlich eine gute Wahl, gar keine Frage. Ich glaube, es ist tatsächlich, manchmal hört sich das so nach Marketing-Sprech an, wenn Spieler irgendwas sagen. Und ich glaube, für ihn ist das tatsächlich eine große Ehre, dieses Kapitänsamt bekleiden zu dürfen. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie dahingesagt, ich kann es kaum erwarten, meinen ersten Moment in dem neuen Trikot zu haben.
Es wäre fast der Einzige, dem ich diesen typischen Spruch abnehmen würde, wenn er sagt, ich habe schon als Kind in THW-Bettwäsche geschlafen. Ihm würde ich es glauben.
Gab es ihn damals schon? Damals
das
gab.
Weiß ich nicht.
Ja. Damals war er schon, er ist ja schon fast steinalt. Aber da war Merchandising, glaube ich, noch nicht ganz so
einfach. Nein, das stimmt. Ja, ich weiß es nicht.
Sascha, war die auch Rune?
Ich finde es eine gute Wahl. Da muss ich Niklas zustimmen. Spontan würde ich jetzt tatsächlich, ich habe zwei Kandidaten im Kopf. Wir haben über beide schon gesprochen. Gonzalo Pérez de Vargas oder tatsächlich auch Lukas Laube. Bei Gonzalo finde ich das einfach beeindruckend, mit welcher Präsenz der bereits hier ist. Und wir haben darüber gesprochen. Ich glaube, da muss man nicht viel mehr sagen. Der wird dem Verein sehr, sehr gut tun. Das ist auch international gesehen echt ein Star mit Ausstrahlung. Und davon wird der THW sehr profitieren, glaube ich. Und an dem werden die Fans viel Freude haben. Und Lukas Laube könnte vielleicht ein bisschen sowas wie die Überraschung des Monats sein.
Und wenn du dich festlegen müsstest?
Da müsste ich jetzt nochmal im Gedanken meine Bilder durchgehen. Und da habe ich von Lukas schönere Bilder gemacht.
Auch ein Argument.
Man muss ja auch was für die Außendarstellung tun. Ja. Naja, und es gibt ja auch Momente für einen persönlichen.
Obwohl, ich kann nicht, nein, also auf dem Feld auf jeden Fall. Ich erinnere mich an dieses Foto Lukas gegen ein Schweizer gegen vier Österreicher, genau. Oder wie war es? Es bedarf nur einen Schweizer für vier Österreicher.
So in etwa
war dann das Motto in Hart, was da vor Ort nicht ganz so gut ankam. aber mit Gonzalo Pérez de Vargas habe ich auch im privaten Umfeld bei seinem Einzug und an der Kiellinie ein paar Bilder gemacht. Da hat er auch einfach durchblicken lassen, dass eine coole Persönlichkeit.
Absolut. Lukas Laube sagte, um da noch ja mal in dem Bild zu bleiben, als wir dann in Graz angekommen sind, sagte er, Österreich ist auch schön, aber die Schweiz ist schöner. Ne? Also ein Rest Nationalstolz war bei ihm vorzufinden, nachdem er die Österreicher das erste Mal oder zweimal, nein, das waren ja nur einmal in Hart lang gemacht hat. Kann man mitgehen. Ich persönlich bin da auch sehr zwiegespalten. Ich glaube, alles, was sportlich war diesen Monat, das werden wir wahrscheinlich auch dieses Jahr noch einmal bewerten können. Deswegen gehe ich mal weit weg vom Sportlichen und würde dann tatsächlich nochmal Patrick Winzek bei der allerletzten Möglichkeit zum Zebra des Monats nennen wollen. Bei mir hoffen wir mal aus rein verletzungstechnischen Gründen, dass er nicht nochmal zur Wahl kommt. Würde heißen, dass wieder ein Kreisläufer ausfällt und er einspringen müsste, dann hätte er sicherlich gute Chancen. Nein, ich glaube, er hatte einen sehr hochemotionalen Abschied in der Arena bekommen. Er wusste in seiner Abschiedsrede tatsächlich auch nochmal zu schätzen, was der THW für ihn bedeutet hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur als Verein und als Arbeitgeber, sondern er hat den Spielern nochmal mit auf den Weg gegeben, dass jedes Trainingslager eine extreme Anstrengung war, aber man schätzen soll die Zeit, in der man ein Trainingslager fahren kann. Die Zeit geht viel zu schnell zu Ende. Und ich glaube, Patrick Winzek weiß jetzt, wie froh er ist, nicht ins Trainingslager fahren zu müssen, weil er in Urlaub fahren darf mit seiner Familie. Aber ich glaube, er wird es irgendwann vermissen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen den Geist, den er da vermittelt hat in den letzten Jahren, den viele noch mitnehmen können. Und ich finde, das war eine ganz runde Veranstaltung für ihn, mit vielen netten Überraschungen. Und ich glaube, er hat es einfach geschafft, seine Karriere auf genau dem richtigen Zeitpunkt zu beenden, was viele einfach nicht schaffen. Er war bis zum letzten Spiel gebraucht und gefragt beim THW. Und hätte er sich jetzt tatsächlich nochmal breitschlagen lassen, ich weiß nicht, ob es viel besser geworden wäre. Also von daher würde ich ihm dann nochmal diese Ehre zuteil werden lassen.
Das heißt, wir haben jetzt 3 bis 4 verschiedene Namen genannt und entscheiden uns jetzt alle gemeinsam für Emil Madsen.
Ja, aber genau, da kommt ein ganz anderer noch dazu. Ja, ja. Also, nein, die dürfen nebeneinander stehen, glaube ich.
Ja, ja, wir müssen noch ein Foto machen, Sascha.
Ein Zebra des Monats Trio. Wie ein Kapitänstrio beim THW gibt es auch ein Zebra des Monats Trio.
Genau, bleibt noch ein Thema so ein bisschen. Die letzten Wochen waberten Gerüchte um den THW umher.
Gerüchteküche.
Philipp Bichers Vertrag ist immer noch nicht verlängert und das wird sich nach unserem Kenntnisstand auch noch etwas hinziehen. Da ist man nicht unbedingt auf dem Gaspedal oder will nicht unbedingt aufs Gaspedal gehen, sondern will sich diese Entscheidung aus strategischer Sicht gut und reiflich überlegen. Da tauchten ganz abstruse Gerüchte auf. Wahrscheinlich irgendwo, weil man gesehen hat, Philipp Bichers Vertrag läuft 2026 aus. Da könnte man ja ein paar Jungs ins Rennen schicken. Talant Dusche-Bajew war auf einmal auf dem Markt. Der sollte dann auch gleich seinen Sohn mitbringen, weil im Doppelpack ist ja billiger vielleicht oder auch nicht. Dann wurde auch um Christoph Schindler als neuen sportlichen Leiter diskutiert. Hört sich alles toll an. Ich glaube, der THW ist immer noch ein gern gesehener Name auf Spekulationslisten.
Ja, vor allen Dingen von so überschaubar seriösen Instagram-Seiten,
die,
die irgendwie wie Pilze aus dem Boden sprießen. Ja. Also ehrlich, hab ich noch nie erlebt sowas.
Ja, lustig ist halt nur, dass das dann auch medial in Deutschland erst Wochen später aufgegriffen wird und als die Top-News noch einmal durchs Dorf gejagt wird, machen wir uns nichts vor, das ist alles große Unterhaltung und wahrscheinlich ist das ja auch das, was irgendwie Fans gerne lesen. Ja. Offensichtlich müssen die Klickzahlen ja entsprechend sein, dass man dann da irgendwie für ein bisschen auch Spaß sorgen kann und ob man das immer so ernst nehmen sollte.
Ist ja jetzt auch nichts Verwerfliches dabei, ob man es ernst nehmen muss, weiß ich nicht. Also klar gibt es mit Sicherheit auch Dinge, die einfach mal so hingeschmissen werden, aber ganz viel dreht sich ja zumindest um Kerne, die da vielleicht eine Rolle spielen. Also es ist ja schon so, wir haben es auch das letzte Jahr gehabt, es gibt Überlegungen in gewisser Weise. Der THW versucht immer, sich weiterzuentwickeln auf allen Positionen. Du hast es gesagt, der Vertrag des Trainers läuft im nächsten Jahr aus, es ist noch keine Verlängerung da. Das ist ja erstmal der Ansatzpunkt. So, ohne das jetzt bewerten zu wollen oder so, ne? Aber das ist der Ansatzpunkt und wenn du dir dann anguckst, es läuft auch eine ganze Reihe Spielerverträge aus im nächsten Sommer. Also da ist es ja schon so, dass das jetzt nicht 100% aus der Luft gegriffen ist, weil das natürlich womöglich das Regal ist, in dem der THW irgendwo unterwegs ist. Ob das jetzt an den konkreten Personen wirklich so festzumachen ist, weiß ich nicht. Aber so Gudjon Vallo Sigurdsson taucht immer wieder auf, irgendwie als Name
mit THW-Vergangenheit,
genau. In der Bundesliga-Erfahrung und so weiter. Das ist ja jetzt nicht so total abwegig erstmal.
Das Interessante vielmehr ist ja zum Beispiel in der Sache Schindler dann, dass diese Gerüchte wabern seit 3, 4 Monaten, erhärten sich aber kaum. Dann meint einer, er müsste es unbedingt rausblasen und dann fühlen sich die Vereine tatsächlich mittlerweile dazu genötigt, das zu dementieren, was ja bis jetzt im Handball eigentlich eher seltener der Fall war.
Das stimmt.
Und das sind eben halt dann tatsächlich diese ominösen Instagram-Seiten, die vieles rauspusten. Wir haben auch mal eine Trefferquote, ist nicht falsch.
Ja, gut.
Wir sehen jetzt Domen Markutsch, der Name hat sich nicht nur erhärtet, sondern ohne dass es offiziell ist, kann man da eigentlich einen Haken hinter dran machen. Das sind noch Details, die zu klären sind, die sicherlich auch so einen Transfer nochmal ins Wanken geraten lassen können. Aber ich glaube, Domen Markutsch ist sich ziemlich klar, dass er nächstes Jahr beim THW spielen möchte. Und da wird es, so er sich dann jetzt nicht irgendwie noch ganz wilde Sachen leistet, wahrscheinlich auch nicht dran scheitern. Also es gibt schon ein Fünkchen Wahrheit an diesen Gerüchten immer. Und sollte Philipp Bicher seinen Vertrag beim THW nicht verlängert bekommen, dann wird sicherlich auch nächstes Jahr ein anderer Trainer hier stehen.
Ja, es ist, glaube ich, hängt ganz viel tatsächlich jetzt so von der ersten Saisonhälfte, vielleicht auch sogar nur erstes Saisondrittel ab. Ne? Deswegen, glaube ich, wird das auch total spannend einfach. Also der Saisonstart wird unglaublich wichtig, glaube ich, dass du da halt in so eine, schon mal in eine Art Flow kommst, auch mit unter den ganzen Vorzeichen, die wir besprochen haben, Verletzungen, Neuzugänge auf entscheidenden Positionen und so weiter. Aber vor allen Dingen auch in Sachen darüber hinausgehende Zukunft. Also bei ausbleibendem Erfolg, und für mich ist jetzt ausbleibender Erfolg erstmal vor der Saison von ganz weit außen definiert, erneutes Nicht-Erreichen der Champions League, weil das halt auch so stark verknüpft ist mit wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und da, glaube ich, wird dann auf die eine oder andere Art Bewegung reinkommen in die Geschichte. Entweder es wird personell irgendwie Bewegung reinkommen, dass man sagt, aus der sportlichen Leitung oder Aufsichtsrat oder wer auch immer da nachher am Ende dann das Pendel zum Ausschlagen bringt, aber dann sagt so, wir müssen was machen, weil das haut nicht mehr hin, wie wir uns das vorstellen. Die eigenen Ansprüche werden nicht mehr erreicht und wir müssen an dieser Stellschraube drehen. Vielleicht ist es beim Spielerpersonal. Vielleicht ist es auch so, dass es bei den auslaufenden Verträgen, ich sage jetzt mal Stichworte Magnus Landin, Benze Imre.
Der allerdings eine Option hat.
Die, genau, aber dass da nochmal ein Jahr ohne Champions League und so, dass da vielleicht auch die Gedanken dann ein bisschen in die Abwanderungsrichtung gehen. Dass man dann wirklich sagen muss, man reagiert in irgendeiner Form. Das Karussell kommt so ein bisschen in Schwung und die Gerüchteküche wird dann natürlich auch bei einem schwächeren Saisonstart wieder schneller ans Brodeln kommen. Die andere Möglichkeit ist halt, sich von den Ansprüchen konsequent zu verabschieden und dann wirklich zu sagen, Champions League ist, wäre super, wenn wir das erreichen, aber wir müssen irgendwie mit European League kalkulieren, offensichtlich. Wäre ja per se jetzt auch nicht schlimm, finde ich. Man ist sehr erfolgsverwöhnt hier in Kiel, aber es wäre jetzt auch nicht schlimm, aber es wäre halt ein kompletter Paradigmenwechsel, der sich natürlich auch wieder auf die Mannschaftszusammenstellung auswirkt, ne? Also deswegen glaube ich ganz entscheidend dieses Jahr.
Das glaube ich auch. Man müsste faktisch Anpassungen vornehmen, wenn es eben halt weiter nicht die Champions League sein sollte. Und ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, das zu verkaufen, rein sportlich gesehen, ist das durchaus ja im Bereich des Vorstellbaren, ja, dass die Champions League nicht wieder erreicht werden kann.
Ja, ich meine, zwei Plätze. Super. Guckst du, Füchse in Magdeburg, Flensburg.
Flensburg hat
mindestens, enorm aufgerüstet. Ne, Melsung, Hannover, wer da alles mit rumtobt. Also
das natürlich, ist super, aber jetzt greifen wir ja schon wieder ein Jahr voraus und
ja, klar,
die Saison hat noch nicht mal angefangen und das, ich stimmt, glaube, nach den Eindrücken aus Graz und der Saisonvorbereitung bin ich da ziemlich optimistisch, dass der THW eine gute Saison spielen wird. Und ich glaube, wenn es am Ende irgendwie unglücklich Platz 3 oder 4 werden sollte, dann reißt denen auch keiner den Kopf ab, aber ich glaube einfach, dass das, die werden vieles, vieles besser machen als im vergangenen Jahr.
Ja, und vor allen Dingen dieser Funke muss eben halt überspringen, dass das, der vielleicht jetzt bei uns schon so ein bisschen übergesprungen ist, wenn sie das gut verkaufen, dieses unbedingte gewinnen wollen und es reicht halt nicht, das ist dann gut und das werden, glaube ich, auch die Zuschauer honorieren.
Ja,
besser als wenn man irgendwie so eine Mannschaft sieht, die bis zur 50. Minute auf Augenhöhe ist und dann am Ende emotionslos die das Parkett verlässt.
Der THW ist natürlich aber auch in einem schwierigen Konflikt, wenn es darum geht, oder vielmehr ein gebranntes Kind aus den vergangenen Monaten, wenn sie Spieler verpflichtet haben, die sich anschließend verletzt haben oder mit Spielern verlängert haben, die dann verletzt haben, sodass es ja auch irgendwie ein bisschen nachvollziehbar ist, dass sie die Zeitspanne möglichst weit ausreizen, um das Risiko zu minimieren. Andererseits benötigst du natürlich auf beiden Seiten Planungssicherheit. Ein schmaler Grat, auf dem die sich gerade bewegen.
Trotzdem glaube ich, ist es jetzt erstmal nicht verkehrt zu sagen, wir warten mal bis Anfang Herbst oder so und gucken mal, wie die Entwicklung so ist.
Ja.
Also das ist ja nicht unseriös.
Genau. Zumal auch da Topspiele zu absolvieren sind. Sprich, man hat ein richtungsweisendes Element in der Hand, um zu sagen, oh, wir haben 8-6 Punkte oder wir stehen mit 14-0 Punkten da, wenn wir in die Länderspielpause gehen. Das wird sicherlich nicht unberücksichtigt bleiben. Und die Art und Weise ist, glaube ich, immer das, was eben halt auch die Richtung vorgibt. Also ich habe mich mit Marc Weinstock in Graz länger unterhalten und der hatte auch bemerkt, dass die interne Stimmung doch deutlich gut ist.
Ja, ich will jetzt hier auch nicht den Teufel an die Wand malen, ne? So war das auch nicht gemeint. Ich glaube nur, dass es einfach aus dieser Warte heraus nochmal interessanter wird, wie jetzt die Saison losgeht und wie man sich verkauft. Ich glaube auch, dass das am Ende das Entscheidende ist, wie man sich verkauft. Das ist jetzt nicht zwangsläufig an Siege, vor allen Dingen in großen Spielen geknüpft, aber also Supercup wird unglaublich interessant, so als Härtetest, glaube ich. Dann hast du Erlangen als Bundesliga-Auftakt.
Schwierig.
Ist jetzt, ja, also auf dem Papier bisher alles immer gut, ne? Aber auch nicht leicht, vor allen Dingen um reinzufinden.
Ja, und die müssen sich rehabilitieren nach einer verdammt verkorksten Saison, sind gerade so dem Tod von der Schippe gesprungen.
Ja, und die ersten Spiele sind ja auch immer Wundertüte. Also keine Mannschaft weiß ja am Ende so richtig, wo sie steht, wenn der erste Bundesliga-Anpfiff da ist. Klar, du hast vorher Spiele gehabt und so weiter, aber wie sich das nachher entwickelt und vor allen Dingen, wie sich das in diesem Rhythmus dann wieder entwickelt, ne? Wenn die European League dann wieder dazu kommt, du spielst wieder alle 3-4 Tage und so. Ja, also da kann ganz viel passieren. Gut möglich, dass der THW sich so ein bisschen nach oben hin wieder orientieren kann, darf, wenn es von der Leistung her passt. Wäre ja zu wünschen. Deswegen, ich will jetzt hier nicht den Oberpessimisten geben, weil ich wollte nur einfach, für mich ist das untrennbar verknüpft mit der Zukunft, die darüber hinausgeht, weil wir uns gerade in so einer Situation befinden, dass wir 2 Jahre in Folge keine Champions League haben.
Das stimmt, dafür hat die Mannschaft aber sehr viel Positivität ausgestrahlt, was einen frohen Mutes, glaube ich, nach vorne blicken lassen sollte.
Damit bin ich dann auch zufrieden.
Das ist in Ordnung. Das ist gut.
Das ist ja schon fast ein Abschied.
Womit ich allerdings nicht zufrieden war, ist, dass ich in Graz schon wieder keinen Kaiserschmarrn gegessen habe.
Oh ja, Sascha hat einen einzigen geschummelten in Dornbirn zum Frühstück gehabt, aber das war nicht Kaiserschmarrn.
Nein, das war kein Kaiserschmarrn.
Die machen einfach zu früh die Bürgersteige, klappen sie zu früh hoch. Immer wenn wir essen gehen wollten.
Vielleicht ist das auch ein Grund, dass die immer wieder nach Graz fahren, damit du abends keine ausbürgst.
Ja, möglich. Oder du bist die treibende Kraft dahinter, dass der Vertrag nochmal verlängert wird, damit du doch irgendwann nochmal deinen Kaiserschmarrn bekommst.
Ich hätte nichts dagegen.
Dann müssen wir mal mittags essen gehen und nicht mittags essen um 21.30 Uhr machen. Aber das waren doch schon fast hier die abschließenden Worte. Sascha, Niklas, hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr da wart.
Danke auch.
Danke auch.
Wir melden uns am 9. September mit der nächsten Folge von Timeout THW wieder. Dann ist die Saison schon im Laufen. Dann ist der Supercup gespielt, das erste Auswärtsspiel in Erlangen und auch das erste Heimspiel gegen Wetzlar. Dann wird auch Tamu aus seinem Urlaub längst zurückgekehrt sein. Ich hoffe, er kann ihn genießen. Falls es noch weitere Informationen bedarf, immer gern auf KN Online. Auch in unserem Newsletter, dem THW-Update und neuerdings auch auf dem WhatsApp-Kanal THW Kiel News. Den QR-Code findet ihr in den Show News Notes natürlich. Da könnt ihr gern reinseppen, da werdet ihr bestens versorgt. Und wenn ihr Fragen, Beschwerden, Nöte habt, immer gern an sportredaktion@kielernachrichten.de.
Genau, geht bisher nur über den Link in den Shownotes, ganz wichtig. Damit man ihn findet,
den Kanal
doch nicht. Ich wollte es dir jetzt nochmal erklären. Ich merke, mit dieser Frage merke ich, dass ich an der richtigen Adresse bin.
Genau.
Nein, das ist, also, gerne auf den Link klicken, WhatsApp folgen. Sehr coole Sache.
Ihr schreibt und lest, ich mache Bilder und gucke.
So machen wir es. Es ist doch alles hervorragend.
Sehr gut. Haben wir's.
Haben wir.
Passt schon.
Ja. 4D.
Tschüss.
Tschüss.